Den Begriff Hass und Hetze kennt weder das Strafgesetzbuch noch die Rechtsprechung. Galileo Galilei hätte keinen Faktencheck damals verstanden.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 7. Folge unseres R21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden. Mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung, nicht woke, aber hellwach. Und heute ist Josef Franz Lindner bei mir zu Gast. Professor Josef Franz Lindner ist Verfassungsrechtler an der Uni Augsburg und mit ihm werde ich heute über das Thema Meinungsfreiheit im Internet sprechen, das ja dank Elon Musk und Mark Zuckerberg momentan brandaktuell ist. Vorher aber ein kurzer Hinweis auf einen Artikel des R21-Expertenrates für Klima- und Energiepolitik, der Mitte Januar in der FAZ erschienen ist. Darin heißt es:
Deutschland ist weit davon entfernt, eine rationale Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels zu geben. Eine solche Antwort müsste dazu beitragen, die Erderwärmung zu stoppen, ohne den Wohlstand und die soziale Sicherheit der deutschen Bevölkerung zu beschädigen. Paradoxerweise geschieht derzeit genau das Gegenteil. Die deutsche Klimapolitik reguliert Sektoren, die dem EU-weiten Emissionshandelssystem ETS unterliegen und bleibt damit klimapolitisch weitgehend wirkungslos. Die nationalen Sondermaßnahmen wie die staatliche Förderung erneuerbarer Energien oder die Dekarbonisierung der Stahlindustrie verlagern lediglich Emissionen in andere europäische Länder und reduzieren damit keine europäischen CO2-Emissionen. Gleichzeitig richtet die planwirtschaftliche, kleinteilige Regulierung großen Schaden in Wirtschaft und Gesellschaft an.
Den Gastbeitrag unseres Expertenrates finden Sie in voller Länge auf der Website www.denkfabrik-r21.de. Und jetzt ist er bei mir. Herzlich willkommen, lieber Herr Lindner, und ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr.
Ja, danke. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Hagen.
Wo haben Sie den Jahreswechsel verbracht?
Wir waren auf Lanzarote und dort ein paar Tage die Sonne genossen.
Toll, dann waren wir nicht weit voneinander weg. Wir waren auf Fuerteventura wie jedes Jahr im Norden. Ja. Also ich sehe Lanzarote von dort aus.
Ja, und wir sind da bei Playa Blanca, da kann man auch Fuerteventura ganz gut sehen.
Ist ja sehr schön, dann waren wir nicht weit voneinander entfernt. Wir haben uns ja das erste Mal kennengelernt, vor 3 Jahren, glaube ich, in einer Talksendung des Bayerischen Fernsehens, Münchner Runde. Da ging es um die Impfpflicht.
Ja, genau, das ist aber jetzt schon 2 Jahre her, glaube ich.
Ich glaube sogar 3 Jahre, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir beide dagegen.
Differenziert. Damals, zum damaligen Zeitpunkt, hatte ich auch keine Notwendigkeit gesehen bei der Omega-Variante.
Omikron war es schon, ja.
Omikron, ja, eine Impfpflicht für alle einzuführen, das wäre völlig unverhältnismäßig gewesen. Ja.
Das haben wir beide damals so gesehen. Stichwort unverhältnismäßig, damit kommen wir gleich quasi zum Thema. Es gab im November vergangenen Jahres eine Hausdurchsuchung beim unterfränkischen Rentner. Anlass war, dass er ein Meme geteilt hat, ich glaube es war auf X, wo Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet wurde. Es war so ein Witzbildchen, da wurde sozusagen das Logo des Shampoo-Herstellers Schwarzkopf abgeändert. Wie beurteilen Sie das? Schießt da die Justiz, die Staatsanwaltschaft übers Ziel hinaus inzwischen?
Also man muss, glaube ich, 2 Fragen unterscheiden. Das eine ist, ist das überhaupt eine Beleidigung? Und das zweite ist eine daran anschließende Hausdurchsuchung verhältnismäßig. Ich würde schon sagen, das ist eine erkennbar satirische Äußerung gewesen. Sie haben ja schon gesagt, dieses Schwarzkopf-Emblem des bekannten Shampoo-Herstellers Schwarzkopf, das ja auch jeder kennt und als solches identifiziert. Und das war in etwas satirischer Weise abgewandelt. Das ist aus meiner Sicht, wenn man das im Kontext sieht, schon keine Beleidigung. Wenn man es als Beleidigung bezeichnet, dann ist es vielleicht eine, die am ganz unteren Ende der Skala ist und auf jeden Fall keine Hausdurchsuchung rechtfertigt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ja auch bei den Hausdurchsuchungsbeschlüssen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Und dabei ist auch die Gewichtigkeit des Delikts in Rechnung zu stellen. Und aus meiner Sicht ist das hier mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht mehr vereinbar gewesen.
Ein Bauingenieur aus Mecklenburg-Vorpommern muss jetzt 30 Tage wohl in Haft, weil er nicht bereit ist, die Strafe zu zahlen, die ihm aufgebrummt wurde, dafür, dass er die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als Märchenerzählerin bezeichnet hat. Also eine Politikerin als Märchenerzählerin zu bezeichnen, ist eine Stilfrage, aber das ist doch keine strafrechtlich relevante Beleidigung, ist so mein Bauchgefühl, oder? Wie beurteilen Sie das?
Also ich kenne jetzt den konkreten Fall natürlich nicht in den Einzelheiten, aber die Bezeichnung einer im politischen Raum stehenden Person als Märchenerzähler, das als Beleidigung anzusehen, ist meines Erachtens abwegig.
Das haben wir generell so einen Trend, dass Kritik an den Mächtigen, Kritik an Regierungsmitgliedern oder insgesamt Politikern immer, ja, sagen wir mal, sensibler behandelt wird, dass da auch die freie Meinungsäußerung immer weitgehender eingeschränkt wird?
Also man muss sich ja mal die Anzahl der Anzeigen, die einzelne Politiker und Politikerinnen erheben, ansehen, das ist schon eine beträchtliche Anzahl. Ich kenne jetzt die dahinterstehenden Sachverhalte nicht. Da mag es durchaus auch knallharte Beleidigungen geben, die auch, wo die Anzeige auch gerechtfertigt ist. Da gibt es ja gar keine Frage. Mein Eindruck ist schon, dass die Schwelle, die man zur Anzeige überschreiten muss, und die Schwelle, ab der man eine Beleidigung annimmt, dass die im Laufe der Zeit doch jetzt niedriger geworden ist. Das ist, denke ich, schon ein Trend, den man beobachten kann. Und das ist natürlich mit der Rechtsprechung, wenn man das mal so will, des Bundesverfassungsgerichts natürlich dann schon kaum mehr in Einklang zu bringen, weil das Bundesverfassungsgericht natürlich die Meinungsfreiheit auch im Rahmen der Abwägung bei der Beleidigung, der einen hohen Stellenwert einräumt, und die Schwelle, ab der man eine Beleidigung annimmt, schon eine gewisse Relevanz haben muss. Denn sonst ist ja jede kritische Äußerung irgendwo eine Beleidigung. Vor allen Dingen, wenn man allein auf das sich beleidigt fühlen des Betroffenen abstellt, ist ja im Grunde auch schon eine maßvolle Sachkritik für den einen schon als Beleidigung zu qualifizieren. Also hier muss man schon gewisse Schwellen noch beachten.
Das Ganze ist ja jetzt nur ein Aspekt einer allgemeinen Debatte über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen im Internet, die momentan so richtig hochkocht. Der letzte Anlass war der Kurswechsel von Meta, dem Konzern von Mark Zuckerberg, der angekündigt hat, dass er künftig bei der Überprüfung von Beiträgen nicht mehr auf externe Faktenchecker setzen will, sondern stattdessen auf sogenannte Community Notes, also Schwarmintelligenz, dass er auch weniger Beiträge zensieren möchte, als das in der Vergangenheit der Fall war, teilweise auch durch automatische Verfahren. Wie beurteilen Sie das? Kritiker sagen ja, da wird jetzt Hass und Hetze und Fake News Tür und Tor geöffnet. Andere sagen, das ist ein Sieg der Meinungsfreiheit.
Auch hier würde ich es differenziert sehen. Ich meine, die Äußerung von Herrn Zuckerberg lässt ja implizit darauf schließen, dass bisher zensiert und in einem übermäßigen Maß gelöscht wird. Das ist als solches ja schon mit der Meinungsfreiheit schwer vereinbar, weil auch die Meinungsfreiheit ja von großen Plattformanbietern, die ja hier fast schon staatsähnliche Macht haben, die Grundrechte auch dort gelten. Das ist mal das Erste. Dass man jetzt von externen Faktencheckern, wer auch immer das ist, auf die Schwarmintelligenz übergeht, das halte ich für einen äußerst begrüßenswerten Schritt. Meine X macht das ja, und man sieht das ja auch, wer sich Community Notes einfängt. Ich würde sagen, drei Aspekte. Community Notes sind transparent. Es sieht jeder, wer hat was wie korrigiert oder auch nicht. Faktenchecker arbeiten irgendwo im Verborgenen, intransparent. Es ist, wenn man so will, basisdemokratisch. Ja, die gesamte Community kann hier, wenn sie will, sich an dem Faktenchecking beteiligen. Wenn man das auf externe Faktenchecker auslagert, dann ist das, wie ich sagte, schon intransparent, und man kann sich daran nicht beteiligen. Also man hat hier durch die Community Notes eine aus meiner Sicht im Sinne der Meinungsfreiheit vor allem transparentere Lösung. Und dass X das macht, sieht man. Und wenn jetzt Meta da auch darauf einsteigt, zunächst mal in den USA, ist das begrüßenswert. Inwieweit jetzt das in Europa auch funktioniert, das ist eine Frage, die rechtlich nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Da haben wir ja den Digital Services Act. Aber dieses Verfahren der Community Notes ist auch in Europa zulässig. Wurde etwas falsch immer dargestellt, dass das unzulässig sei. Das ist zulässig. Der Anbieter hat dann möglicherweise, wenn es um die Frage geht, ob er seinen Pflichten hinreichend nachgekommen ist, vielleicht eine größere Darlegungslast, als wenn er externe Faktenchecker beauftragt. Aber ein Weg, ein gangbarer Weg ist das auch in Europa.
Sie haben jetzt die europäische Regelung angesprochen. Wir kommen auch später noch zu dem Thema Trusted Flagger. Die hängt ja auch damit zusammen mit dem Digital Service Act. Zuckerberg hat in seiner Ankündigung ja recht deutlich gemacht, dass die Art und Weise, wie in den letzten Jahren damit umgegangen wurde, nicht ganz freiwillig erfolgt ist, sondern auf politischen Druck. Einerseits von der Biden-Administration, aber wir kennen das ja auch in Europa von Seiten der EU, wo die Anbieter sozialer Medien da an die Kandare genommen werden. Übrigens, einige fordern jetzt im Zuge dieser Debatte, dass das noch schärfer erfolgen soll. Ist es nicht generell problematisch, wenn, sagen wir mal, jenseits der Durchsetzung von Recht und Gesetz, also wenn strafbare Dinge irgendwo auftauchen, dass die natürlich gelöscht werden müssen und auch strafrechtlich verfolgt werden müssen, wenn die Politik solchen Einfluss nimmt auf den öffentlichen Diskurs, der ja heutzutage ganz maßgeblich in sozialen Medien stattfindet?
Also die Politik ist ja zunächst mal insoweit involviert, als sie diese Regelungen im Digital Services Act und so weiter erlassen hat. Das ist schon mal die eine. Die Frage ist jetzt, inwieweit die Politik tatsächlich auf die Inhalte Einfluss nimmt. Soweit, glaube ich, geht es noch nicht. Aber natürlich muss man sehen, dass die Faktenchecker, die hier am Werke sind, agieren ja auch nicht im politikfreien Raum. Also wenn man Respect anschaut oder wenn man Korrektiv anschaut und wenn man andere NGOs anschaut, die agieren ja im politischen Vorfeldraum. Sie werden teilweise vom Staat finanziert. Sie haben eine gewisse politische Nähe zu bestimmten Gruppierungen. Das will ich jetzt zu bestimmten Parteien. Das will ich jetzt gar nicht näher bewerten. Aber die agieren eben auch nicht im Politik- und staatsfreien Raum. Und hier sehe ich schon eine gewisse Gefahr, dass auch inhaltlich über diese externen Faktenchecker und vor allen Dingen auch die, da kommen wir vielleicht noch drauf, die Trusted Flagger, hier auch politisch unerwünschte oder politisch möglicherweise umstrittene Meinungsäußerungen oder auch Faktenäußerungen ins Visier geraten und möglicherweise der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie gelöscht werden. Also das muss man schon ganz klar sehen, dass man hier nicht in einem politikfreien Raum sich bewegt, wo völlig unabhängige Faktenchecker rein nach Faktenorientierung und ohne jegliche politisch-ideologische Voreingenommenheit tätig würden. Das ist naiv zu glauben.
Derjenige, der die Faktenchecker festlegt, der nimmt natürlich auch Einfluss auf, sagen wir mal, die politische Richtung, in die der politische Diskurs da möglicherweise gelenkt wird. Sie haben jetzt Korrektiv angesprochen. Korrektiv ist einer der Faktenchecker, die momentan in Deutschland von Facebook beauftragt sind. Die haben ja letztes Jahr mit einer Recherche Furore gemacht, die selber nicht jedem Faktencheck standgehalten hat, um es mal milde auszudrücken. Macht man vielleicht auch ein bisschen den Bock zum Gärtner, ne?
Naja gut, Korrektiv ist ja jetzt durch etliche gerichtliche Entscheidungen durchaus auch ins Blickfeld nochmal geraten. Ich habe die Entscheidung jetzt nicht im Einzelnen mir angesehen, aber zumindest macht es den Eindruck, dass hier doch das, was dort berichtet worden ist, auch über das Treffen von Potsdam nicht hundertprozentig der Wahrheit entspricht.
Jetzt wurden ja auf Facebook oder auch auf Twitter, bevor Elon Musk das übernommen hat und dort die Regeln geändert hat, häufig Beiträge zensiert, Nutzer gesperrt, die sich mit, sagen wir mal, gesellschaftlich kontroversen Themen befasst haben. Das waren meistens Themen wie Migration, Themen wie die Gender-Debatte. Wer dort Dinge, die eindeutig legal sind, eindeutig nicht unter irgendeinen Straftatbestand fallen, geäußert hat, der hat dann häufig mal mit Sanktionen rechnen müssen. Ich sag mal, eine Äußerung wie, es gibt nur zwei Geschlechter oder kritische Äußerungen zum Islamismus oder zur Migrationspolitik haben häufig mal zu Sperren geführt, als die alten Regeln noch in Kraft waren. Das ist ja schon was, was den Diskurs massiv beeinflusst. Wenn man weiß, zu bestimmten Themen äußere ich mich lieber gar nicht, weil da droht man dann gerne mal ins Visier der, ich weiß gar nicht, ob das dann die Faktenchecker sind. Ich glaube, das sind dann häufiger automatische, KI-gesteuerte Verfahren, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Nutzer gesperrt werden oder Kommentare gelöscht werden. Also da findet doch schon so eine Zensur im Kopf statt, wenn ich weiß, bestimmte Themen werden von diesen Plattformen besonders streng unter die Lupe genommen.
Ja, da würde ich zustimmen. Das ist das, was man ja als sogenannten Chilling-Effekt bezeichnet. Das hat einmal die Dimension, dass man sich vielleicht zu Themen, wo Löschungen, Sperrungen oder so etwas droht, gar nicht äußert oder nur nicht in einer Weise äußert, wie man sich vielleicht gerne äußern würde. Das ist die eine Dimension des Chilling-Effekts, des Silencing-Effekt. Dann ist man lieber still. Und das andere, das hatten wir vorhin schon ja angesprochen, ist die überbordende Anzahl an niedrigschwelligen Anzeigen, die erstattet wird, dass man denkt, naja, bevor ich das jetzt hier so, Stichwort Schwachkopf-Meme, so rausposte, lasse ich das lieber. Ich habe keine Lust, dass morgen früh der Staatsanwalt oder die Polizei vor der Tür steht. Das sind Formen der, wie Sie sagen, Einschüchterung, aber Formen des Chilling-Effekts, die für einen öffentlichen Diskurs, in dem ja grundsätzlich zunächst mal jede Meinung zugelassen ist, die Meinung muss sich halt auch jede noch so, ich habe neulich mal einen schönen Post gelesen, man kann sich in aller Öffentlichkeit mit jeder Meinung blamieren, mit der man sich blamieren möchte. Man muss halt dann vielleicht Widerspruch, Kritik oder sowas ertragen, aber davon lebt der öffentliche Diskurs. Und wenn ich mich daran von vornherein aus Angst vor Sanktionen, aus Angst, dass mir mein Account gesperrt wird, aus Angst, dass hier öffentlich ich da beschränkt werde, nicht beteilige, dann ist der öffentliche Diskurs im Grundsatz behindert. Und das kann nicht im Interesse einer freiheitlichen Demokratie sein, in denen zunächst mal jedes Argument zählt und sich auf dem Markt der Argumente eben durchsetzen muss. Wenn ich das nicht tue und nicht mehr aus Angst vor Sanktionen, dann ist das schwierig.
Der einschlägige Begriff ist ja immer Hate Speech. Im Deutschen ist häufig von Hass und Hetze die Rede. Das ist das, wogegen vorgegangen wird durch diese Maßnahmen im Internet. Ist das denn ein irgendwie juristisch belastbarer Begriff? Ist das definiert? Was ist Hass? Was ist Hetze? Was ist Hate Speech? Ist das was Illegales? Das ist so ein Modebegriff momentan geworden, ne?
Also da muss man, das ist eine sehr berechtigte Frage, das muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Grundsätzlich umfasst die Meinungsfreiheit, so das Bundesverfassungsgericht, jegliche Meinung. Ich kann hier mal das zitieren aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das habe ich mir in Vorbereitung unseres Gesprächs rausgesucht. Meinungsäußerungen genießen den Schutz des Grundrechts, ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational ist, als wertvoll oder wertlos, als gefährlich oder harmlos eingeschätzt wird. Die Bürger sind rechtlich auch nicht einmal gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen persönlich zu teilen. Also das Bundesverfassungsgericht geht von einem denkbar weiten Begriff der Meinungsfreiheit aus. Unzulässig sind nur solche Meinungen, die gegen ein Strafgesetz verstoßen oder beispielsweise Tatsachenäußerungen, die im wirtschaftlichen Bereich unzulässiger Wettbewerb wären. Ansonsten ist jede Meinung zulässig. Unzulässig sind lediglich die strafbaren, nämlich Beleidigungen, Volksverhetzung und im Hinblick auf die Tatsachen üble Nachrede und Verleumdung. Den Begriff Hass und Hetze kennt weder das Strafgesetzbuch noch die Rechtsprechung der Strafgerichte, noch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist eine Erfindung, um auch solche Meinungsäußerungen, die einem nicht passen, zu diskreditieren, ohne dass sie strafbar wären. Mir passt irgendeine Kritik an einer Partei nicht, dann sage ich, das sieht man wieder, das ist hier wieder Hass und Hetze, obwohl das eine zulässige Meinungsäußerung ist. Also das ist der Versuch, begrifflich Meinungen aus dem zulässigen Meinungskorridor herauszuhalten, die rechtlich zulässig sind.
Jetzt ist das natürlich eine juristische Bewertung. Das heißt ja nicht, dass man diese Aussagen gut finden muss. Sie sind halt nur zulässig. Also wir beide würden wahrscheinlich vieles als unanständig, als unappetitlich bewerten. Aber das heißt noch nicht, dass es strafbar ist, dass es illegal ist, dass es nicht geäußert werden darf.
So ist das, ja. Das ist eben bis zur Strafbarkeitsgrenze. Und alles unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, das ist auch etwas, was in der Diskussion so ein bisschen verwischt worden ist, auch von Bundesministerinnen insbesondere. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist jede Meinung zulässig. Ob man sie gut findet oder nicht, ob man sie appetitlich findet oder unappetitlich, nur derjenige, der sie äußert, muss halt auch damit rechnen, dass man ihm mit gleicher Münze zurückzahlt. So ist das im öffentlichen Diskurs. Und davon lebt der öffentliche Diskurs auch. Wie gesagt, wer sich durch überspitzte und provokante und unappetitliche Äußerungen zu Wort meldet, der blamiert sich vielleicht auch durchaus selber. Aber das gehört zur Meinungsäußerungsfreiheit eben dazu.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt Politiker, die diese Strafbarkeitsgrenze vielleicht auch verschieben wollen. Lisa Paus, die Familienministerin, hat geäußert, wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Inwieweit muss Politik diesem Umstand Rechnung tragen? Das ist ein Fakt, dass Menschen sich äußern im Rahmen dessen, was rechtlich zulässig ist. Jetzt wollen Politiker dagegen offenbar vorgehen. Das ist doch nicht so, wie es eigentlich unsere Verfassung vorsieht, oder?
Nein, also was Frau Paus da sagt, ist mit den Grundlagen unseres Strafrechts und der Meinungsäußerungsfreiheit, die ja ein Grundrecht ist, übrigens auch auf europäischer Ebene als Grundrecht geschützt, ist schlichtweg nicht vereinbar. Der unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist eben jede Meinungsäußerung nicht strafbar. Deswegen ist es ja unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Dass das von einem oder anderen als vielleicht als Hass empfunden wird, das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Aber erst in dem Augenblick, in dem die Strafbarkeitsschwelle, also die Beleidigung, die Volksverhetzung, und die ist ja durchaus abgesenkt worden, diese Schwelle, erreicht ist, dann ist die Äußerung zulässig. Und man muss auch sagen, was offline zulässig ist, ist auch online zulässig. Also wir können hier nicht ein Sonderrecht für die Äußerungen am Stammtisch und für Äußerungen auf X einführen. Das ist die Strafbarkeit und die entsprechenden Rechtsvorschriften gelten online wie offline.
Das gilt aber natürlich auch umgekehrt. Etwas, das offline strafbar ist, muss auch online irgendwie justiziabel sein. Jetzt ist online aber manchmal schwierig, dann auch sein Recht durchzusetzen, oder? Also wenn ich jetzt online schreibe, in irgendeinem sozialen Netzwerk, Josef Franz Lindner hat sich seinen akademischen Titel erschlichen. Das ist ja etwas, was im realen Leben sicherlich keine zulässige Meinungsäußerung wäre. Wie gehen Sie dagegen vor, wenn ich das jetzt zum Beispiel bei X schreibe?
Also da gibt es ja die verschiedenen Instrumentarien. Zum einen mal kann ich das einfach wegen übler Nachrede beziehungsweise Verleumdung einfach der Staatsanwaltschaft melden, wie es in unserem Fall ist, und dann wird das entsprechend verfolgt. Dann habe ich die Möglichkeit, das bei X entsprechend löschen zu lassen oder durch die entsprechenden Selbstreinigungsmechanismen. Es gibt die Möglichkeit einer Klarstellung, einer Community Note von mir aus. Also es gibt schon die Möglichkeiten, dass man sich hier auch zur Wehr setzt. Und diese Fragen sind dann eben auch vom Staat, wenn sie so eindeutig sind, wie Sie das jetzt gerade als Beispiel gebracht haben, eben zu verfolgen. Also das Netz ist ja keineswegs bisher ein rechtsfreier Raum, wie es immer so dargestellt wird, wo man jetzt gewissermaßen erstmalig hier mit Regelungen vorgeht. Die Regelungen gibt es ja alle schon. Die Netzwerke sind ja auch verpflichtet, bestimmte nach dem Digital Services Act bestimmte Mechanismen bereitzuhalten, aufgrund derer dann eben entsprechende Klarstellungen oder Löschungen erfolgen. Also das ist ja keineswegs so, dass das alles gewissermaßen der Wilde Westen wäre, wie wir jetzt hier leben im Netz.
Das Beispiel von mir war jetzt eine Falschaussage, die strafbar ist, die nicht zulässig ist. Grundsätzlich ist aber nicht alles, was nicht der Wahrheit entspricht, auch illegal, oder?
Auch hier sagt das Bundesverfassungsgericht, Tatsachenäußerungen, die als Meinungsäußerungen zu qualifizieren sind, das ist ja häufig so, ich äußere eine Tatsache und bewerte sie damit. Die sind unabhängig davon geschützt, ob sie richtig oder falsch sind. Nur die, was das Bundesverfassungsgericht sagt, die bewusste vorsätzliche falsche Aussage ist von der Meinungsfreiheit nicht gesteckt. Das heißt aber nicht, dass sie automatisch strafbar ist. Auch hier gilt, illegal sind nur solche Fake News und Falschmeldungen, die der Gesetzgeber verboten hat. Das ist die üble Nachrede, das ist die Verleumdung, das ist beispielsweise die Leugnung des, also wenn ich zum Beispiel sage, es hat im Dritten Reich keine Judenverfolgung stattgefunden, das ist, hat der Gesetzgeber ausdrücklich für rechtswidrig erklärt und für strafbar erklärt. Aber alles andere muss sich auf dem Meinungsmarkt gewissermaßen eben behaupten. Und es ist ja vor allen Dingen die große Schwierigkeit, ist ja die, im Einzelfall zu erkennen, wann ist etwas überhaupt eine Tatsachenäußerung, wann ist es ein Werturteil und wann ist eine Tatsachenäußerung eine falsche Tatsachenäußerung, die dann möglicherweise zu einer Löschung führt. Das ist ja in vielen Fällen gar nicht so klar denkbar. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen Sie mal an, ich würde sagen, folgende Alternativen. Der menschengemachte Klimawandel, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Erste Alternative. Zweite Alternative, der Klimawandel ist teilweise menschengemacht. Dritte Alternative, der Klimawandel ist zu einem gewissen Teil menschengemacht. Oder der Klimawandel ist zu einem geringen Teil menschengemacht. Welche dieser Aussagen ist jetzt richtig? Und welche ist Fake News? Wenn das jetzt ein Faktenchecker in seinen Arbeitsbereich auf seinen Bildschirm bekommt, dann wird er sagen, naja, nur die Aussage, der Klimawandel ist menschengemacht, ist richtig. Alle anderen Aussagen sind falsch, also werden sie gelöscht. An dem Beispiel sieht man aus meiner Sicht die Schwierigkeit, tatsächlich wahr und falsch auseinanderzukommen. Es wird dann immer das Beispiel gebracht, die Erde ist eine Scheibe. Das ist ja ein banales Beispiel. Sehr, sehr viele Aussagen, die sich aus Tatsachen beziehen, sind eben nicht klar falsch oder gerade im politisch streitigen Bereich, ja auch in emotional politisch umstrittenen Bereichen, sind ja auch Tatsachenäußerungen nicht immer klar als wahr und falsch zu beurteilen. Und das ist der Grund, weshalb der Gesetzgeber gesagt hat, hier lassen wir die Finger davon. Jeder hat das Recht, sich auch mit dummem Zeug, ich sage jetzt mal, blamieren zu können, aber strafbar sind nur diejenigen, die im Strafgesetzbuch festgehalten sind.
Die Frage wäre ja auch, welche Instanz soll darüber urteilen, welche Aussage wahr und welche unwahr ist. Sie haben jetzt dieses Beispiel mit dem Klimawandel aufgemacht. Das lässt sich ja auf jeden anderen Bereich übertragen. Es bräuchte ja irgendeine Instanz, so eine Art Wahrheitsministerium wie bei George Orwell, das sagt, das ist wahr, das ist unwahr. Das widerspricht ja auch dem Wesen der Wissenschaft. Es gibt ja keine absolute Wahrheit, die irgendwo fest zementiert ist, sondern wir haben Erkenntnisfortschritt, wir haben auch unterschiedliche Theorien, die sich falsifizieren lassen oder eben nicht. Aber so eine absolute Wahrheit, die eine Autorität besitzt und die Untertanen quasi dazu zwingen kann, dann nur diese Wahrheit zu verbreiten und keine andere, die kennen wir ja zum Glück nicht in der freien Gesellschaft.
Ja, aber das wäre in der Tat die Konsequenz, die man dann ziehen müsste. Wenn man sagen würde, Fake News sind in irgendeiner Weise rechtlich relevant strafbar, dann müsste es tatsächlich eine Instanz, eine gerichtliche, wer auch immer, geben, die dann das festlegt. Und das muss dann natürlich auch eine neutrale Instanz sein. Ich meine, wenn man sich mal ein paar hundert Jahre zurückerinnert, Galileo Galilei hätte keinen Faktencheck damals überstanden. Das muss man einfach sagen. Und die Grundphilosophie in einer freien Gesellschaft ist eben, das muss im öffentlichen Diskurs eben aufgearbeitet werden, was richtig und was falsch ist. Und nur dort, wo es tatsächlich gemeinschädlich ist, also beispielsweise, wenn ich als Wettbewerber im Wettbewerb über ein anderes Produkt eines Konkurrenten eine falsche Tatsache äußere, dann ist das eben von der Rechtsordnung missbilligt. oder wenn ich über eine andere Person etwas eher Abschneidendes sage, dann ist das missbilligt. Aber alles Übrige ist zulässige Äußerung.
Mein Eindruck in den letzten Jahren war, dass viele dieser Faktenchecker, dieser sogenannten Faktenchecker, die also ermächtigt wurden, im Internet über Wahrheit und Unwahrheit zu befinden, nicht objektiv und unterschiedslos alle möglichen Aussagen unter die Lupe genommen und geprüft haben, sondern dass sie sehr gezielt Aussagen sich vorgenommen haben, die aus einer bestimmten politischen Richtung kommen, die herrschende Narrative in Frage stellen, die auch Kritik an der Regierungspolitik üben. Auf der anderen Seite Aussagen von Regierungsmitgliedern oder Aussagen, die herrschende Narrative und Regierungspolitik stützen, wurden eher nicht geprüft. Mein prominentes Beispiel ist Karl Lauterbach, der ja in der Corona-Krise regelmäßig Dinge geschrieben und geäußert hat, die einem Faktencheck nicht standgehalten hätten, der in der Impfpflichtdebatte nachweislich Fake News verbreitet hat, der aber eher nicht ins Visier dieser Faktenchecker geraten ist. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen würden, oder ist das jetzt eine selektive Wahrnehmung von mir?
Man kann das so sehen. Ich habe auch manchmal den Eindruck, die Frage ist vielleicht, ob man das besonders in einer besonderen Weise wahrnimmt. Also man müsste da vielleicht auch mal eine soziologische Studie dazu machen, eine wissenschaftliche Studie, wo das mal aufgearbeitet wird. Ich habe ja auch immer wieder mal, auch gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist es auch immer mal wieder mal zu sehen, dass hier doch nicht immer mit hundertprozentiger Genauigkeit gearbeitet wird. Bei Fotos beispielsweise, da gab es mal irgendwie ein Foto von irgendeiner Flusssandbank, die auf den Klimawandel hindeuten sollte. Dabei war das eine Sandbank, die immer so aussieht. Also man hat hier von der Wahrnehmung vielleicht ein schiefes Bild, das kann sein. Also da müsste man gewissermaßen das gesamte Portfolio sich mal anschauen. Aber dass es natürlich Unwahrheiten auch von politischer Seite gibt, die geäußert werden, das ist, aber auch das muss im öffentlichen Diskurs ausgehalten werden. Da muss man Herrn Lauterbach, oder das ist jetzt ja nur ein Beispiel, das gibt sicherlich bei allen Parteien, sagen, Herr Kollege, so ist das nicht. Wenn man hier mit dem Strafrecht anfängt, dann verstrickt man sich immer weiter. Ja, dann, wie Sie sagten, wer entscheidet das dann? Entscheidet dann am Schluss jedes Mal das Bundesverfassungsgericht, ob eine Tatsachenäußerung zulässig ist oder nicht? Das kann nicht der richtige Weg sein.
Kommen wir zu den Trusted Flaggern. Trusted Flagger, zu Deutsch vertrauenswürdige Hinweisgeber. Die wurden letztes Jahr in Deutschland eingeführt im Zuge der nationalen Umsetzung des Digital Services Act der EU. Und das sind NGOs, die werden von staatlicher Seite zertifiziert und haben dann einen privilegierten Zugang zu den Betreibern sozialer Netzwerke, wie zum Beispiel X. Und wenn ich jetzt als Bürger auf X einen Kommentar lese, der mir nicht gefällt, wo ich der Meinung bin, der gehört gelöscht, dann kann ich mich über ein Meldeportal an so eine NGO wenden. Und diese NGOs, diese Trusted Flagger, sammeln und prüfen die Hinweise und reichen sie dann an X weiter. X wiederum ist verpflichtet, diesen Hinweisen prioritär nachzugehen und im Zweifel Kommentare auch zu löschen. Eigentlich nach dem Digital Services Act sollte sich das ausschließlich auf rechtswidrige Inhalte beschränken. Jetzt hat aber die Bundesnetzagentur, die in Deutschland die Institution ist, die diese Trusted Flagger zertifiziert, einen Leitfaden herausgegeben. Da ist vom Kampf gegen Hass und Hetze und gegen Fake News die Rede. Also wiederum diese schwammigen, unbestimmten Begriffe, die sich interpretieren lassen. Die Bundesnetzagentur ist jetzt auch keine gänzlich unpolitische Institution. Es ist eine Behörde, die dem Bundeswirtschaftsministerium untersteht. Das wird bekanntermaßen von Robert Habeck momentan geleitet. Und auch der Leiter der Bundesnetzagentur ist ein Politiker der Grünen. Dieser Behörde kommt jetzt natürlich eine große Macht zu, weil sie auswählt, welche NGOs ermächtigt werden, als Trusted Flagger Einfluss auf den öffentlichen Diskurs zu nehmen. Wie beurteilen Sie diese Trusted Flagger? Ist das ein gutes Instrument, sinnvoll, oder sehen Sie das kritisch?
Also zunächst muss man mal sagen, dieses System der Trusted Flagger, der vertrauensvollen Hinweisgeber, das ist im Digital Services Act so vorgesehen. Da gibt es eben Vorschriften, die regeln, unter welchen Voraussetzungen ein jemand, das kann eine Einzelperson sein, das kann eine Einzelperson typischerweise nicht, aber eine private Organisation sein, die, wenn die diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann sie von der Bundesnetzagentur, also von dem Digital Services Coordinator, wie er in Deutschland heißt, das ist ja Herr Müller, von der Bundesnetzagentur zugelassen werden. Das ist jetzt, sagen wir mal, zunächst mal ein System, wo man sagen könnte, naja gut, warum eigentlich nicht? Warum soll es nicht jemand geben, der das professionell macht und hier entsprechende Inhalte dann eben sammelt und bündelt und dann an den Plattformanbieter weitergibt? Der Einzelne ist doch immer mit regelmäßig überfordert, wenn er dauernd selber Anzeigen erheben. Das ist zunächst mal ein Gedanke, der nicht fernliegend ist. Das Problem ist jedoch, dass der Digital Services Act sagt, nur illegale Inhalte dürfen gemeldet werden. Illegale, also rechtswidrige. Und hier liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Der Leitfaden der Bundesnetzagentur sieht eben nicht nur illegale Inhalte vor, sondern alle möglichen Inhalte. Auch Hass und Hetze kommt davor, die eben als solche, wie wir gerade herausgearbeitet haben, nicht illegal sind. Das heißt, in der Praxis der Trusted Flagger besteht die große Gefahr, dass eben auch nicht illegale Inhalte, also solche Inhalte, die einem vielleicht politisch nicht gefallen, in dieses Meldesystem geraten, dann an die Plattformen gemeldet werden, mit der Konsequenz, dass diese von der Plattform prioritär zu behandeln und im Zweifel, weil ja Geldbußen drohen, gelöscht werden. Das bedeutet, die Trusted Flagger erhalten dadurch durchaus eine, ich würde sagen, politische Machtstellung dadurch, dass sie auch solche Inhalte möglicherweise herausgreifen, die politisch nicht gewollt sind und die, und jetzt sind wir bei Ihrer Ausgangsfrage, letztlich in dem politischen Raum tätig sind, in dem auch derjenige tätig ist, der die Zulassung ausspricht. Also wenn Herr Müller einen Trusted Flagger zulässt, dann hat er natürlich seine Kriterien, die er anwendet, aber er lässt damit eben auch, und so ist es bisher ja gewesen, eine Organisation zu, die im einschlägigen politischen Raum tätig ist. Das ist das faktische Problem, was dahinter. Das ist nicht ein rechtliches Problem, das ist ein faktisches Problem, was in dem System der Trusted Flaggers angelegt ist und das seinen Kern, darauf noch zurückzukommen, darin hat, dass es eben sehr, sehr schwer ist, legale von illegalen Inhalten zu unterscheiden und dass im Alltagsgeschäft dann eben auch eine beachtliche Anzahl von legalen Inhalten gemeldet wird. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, den ich besonders schwierig finde, nämlich den der Intransparenz. Niemand erfährt, ob seine Posts auf X, ob seine Meldungen, seine Videos bei TikTok oder was weiß ich wo, gemeldet werden oder nicht. Man erfährt zwar, wenn sie am Schluss gelöscht werden, aber ob sie gemeldet worden sind, das erfährt man nicht. Es kann also durchaus sein, dass es Nutzer, Personen gibt, bei denen in größerem Umfang Inhalte gemeldet werden, ohne dass der Einzelne eine Chance hat, das zu erfahren. Und das finde ich in einem Rechtsstaat eine problematische Situation, die Intransparenz.
In diesem Leitfaden, den Sie auch erwähnt haben, ist auch die Rede von Inhalten mit, Zitat, negativen Auswirkungen auf den zivilen Diskurs. Auch das wieder sehr interpretationsfähig und auch das ja nichts, was irgendwo im Strafgesetzbuch steht. Ne? Was ist negativ auf, was ist eine negative Auswirkung auf den zivilen Diskurs?
Also das ist eine ganz klar rechtswidrige Äußerung da in dem Leitfaden selbst. Ja, also natürlich sind Äußerungen, die eine negative Auswirkung auf den zivilen Diskurs haben, zunächst mal zulässige Äußerungen. Es gibt keinen Straftatbestand, der sagt, der das verbieten würde. Es ist eine Formulierung, die Tür und Tor öffnet, dafür eben Inhalte, die einem politisch nicht passen, die einem inhaltlich nicht passen, zu sagen, das ist aber eine negative Auswirkung auf den zivilen Diskurs. Also wenn ich nochmal auf unser Ausgangsbeispiel zurückkomme, sage, der Klimawandel ist nur zu einem ganz, ganz geringen Teil menschengemacht. Wenn ich das sagen würde, ich sage es nicht, es ist nur ein Beispiel. nur zu einem ganz geringen Teil Menschen gemacht. Dann kann man das, wenn man das entsprechend auslegt, sagen, dass diese Äußerung des Herrn Professor hier hat negative Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs, weil er eine effektive Klimapolitik torpediert. Ja. Obwohl das eine noch im Rahmen des Ganzen zulässige Meinungsäußerung ist, die mir ein Wissenschaftler vielleicht widerlegen kann. Ich sage, das ist nicht nur ein geringer Teil, das ist ein erheblicher Teil, was ja im Übrigen auch also alles sehr umstritten ist. Also dieser Leitfaden mit den Auswirkungen auf den zivilen Diskurs, der darf meines Erachtens so keinen Bestand haben. Und Ihr Parteikollege Herr Kubicki, glaube ich, hat ja auch Herrn Müller öffentlich schon aufgefordert, diesen Leitfaden auch zumindest zu überarbeiten. Es ist nicht alles Unsinn, was in dem Leitfaden steht. Da sind auch viele Beispiele drin, wie tatsächlich illegale Inhalte sind. Das ist gar keine Frage. Aber diese Punkte, die wir jetzt gerade besprochen, sind eben nicht illegal.
Jetzt halten wir fest, illegale Inhalte dürfen auch im Netz nicht verbreitet werden. Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die Bundesnetzagentur hat wohl auch legale Inhalte im Visier. Jedenfalls sieht der Leitfaden der Netzagentur so aus, der auch als Anleitung für die sogenannten Trusted Flagger dann rausgegeben wird. Jetzt entscheiden aber über die Löschung von Inhalten ja nicht die Trusted Flagger, sondern letztendlich die Anbieter, also zum Beispiel Meta oder X. Die Trusted Flagger geben nur den Hinweis. Sehen Sie dann trotzdem ein Problem, wenn man sagt, also für die Löschung verantwortlich ist ja dann gar nicht der Trusted Flagger, diese NGO, die möglicherweise da auch mit politischer Schlagseite agiert, sondern letztlich entscheidet das ja der Konzern, entscheidet das ja Meta?
Das ist formal juristisch natürlich richtig, aber faktisch eher nicht, denn der Anbieter X oder Meta wird ja mit vielen dieser Meldungen konfrontiert und wird sich, so ist das zumindest zu vermuten, gerade auch angesichts der Geldbußen, die ja drohen, der Strafen, die drohen, auch bei Verstößen gegen den Digital Services Act, werden das dann eher sagen, na ja, wenn unsere Faktenchecker uns das melden, dann wird da schon was dran sein. Das prüfen wir jetzt nicht mehr gründlich, sondern wir löschen das sicherheitshalber mal. Also diese faktische Gefahr für die Meinungsfreiheit muss hier gesehen werden. Und die faktische Gefahr wird eben dadurch potenziert, dass eben die Trusted Flagger selbst, und jetzt kommen wir auch nochmal zum Punkt, der mir wichtig ist, in vielen Fällen gar nicht die Qualifikation haben können, letztlich rechtswidrige Inhalte zu identifizieren. Da gibt es eindeutige Fälle von Beleidigungen und Volksverhetzung, gar keine Rede, gar keine Frage. Aber es gibt eine Vielzahl von Äußerungen, Meinungsäußerungen, bei denen letztlich erst die Gerichte entschieden haben, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Man denke mal an den berühmten Fall Soldaten sind Mörder, wo erst letztlich das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das eine zulässige Meinungsäußerung sein kann. Also die Bewertung, was ich damit sagen will, die Bewertung, ob etwas rechtswidrig ist, ist seinerseits ein komplexer Vorgang, bei dem auch der Äußerungskontext, in dem eine bestimmte Äußerung getan wird, zu berücksichtigen ist. Die Meinung ist auszulegen und dann ist sie abzuwägen mit den Interessen der Betroffenen. Und erst wenn ich nach dieser komplexen Prüfung zum Ergebnis komme, das ist eine Beleidigung, dann kann ich es eigentlich melden. Und damit werden zumindest in den schwierigen Fällen, in den Grenzfällen, Trusted Flagger überfordert sein. Und deswegen fürchte ich eben, dass auch in einem erheblichen Umfang eigentlich legale Äußerungen zur Meldung kommen. Und wenn sie dann zur Löschung kommen, hat man zwar die Möglichkeit, gegen X oder gegen Meta dann vorzugehen gerichtlich. Aber das ist natürlich ein Aufwand, wo man erfahrene Anwaltskanzleien braucht. Also das wäre was für Herrn Steinhöfel. Aber der normale Bürger wird dann sagen, na, da wehre ich mich jetzt mal nicht gegen die Äußerung, gegen die Löschung, da habe ich jetzt ja ohnehin keine Chance.
Ich habe neulich eine Studie gesehen, die hat sich noch mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschäftigt. Das war das Vorgängerregelwerk des neuen Europäischen Digital Services Act. Die kam zu dem Schluss, dass ein Großteil der Kommentare, die auf Grundlage dieses Gesetzes gelöscht wurden, überhaupt nicht rechtswidrig waren. Dass also im ganz großen Stil eine Zensur legaler Inhalte stattgefunden hat, dass es ein massives Overblocking gab. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Betreiber sozialer Netzwerke im Zweifel lieber einmal zu viel löschen als einmal zu wenig, um nicht mit diesem Gesetz in Konflikt zu kommen.
Vor allen Dingen müssen Sie sehen, wenn Sie im Zweifel löschen, sind Sie eher auf der sicheren Seite, als wenn Sie nicht löschen. Ja, wenn Sie löschen, dann muss sich der einzelne Bürger, der davon betroffen ist, zur Wehr setzen. Das wird im großen Umfang nicht stattfinden. Das heißt, Sie gehen eher damit ein Risiko ein, dass man das nicht gelöscht wird. Also ich kenne jetzt diese Studie nicht, aber das wäre natürlich ein Beleg für das, was ich befürchte.
Die Reaktionen auf die Ankündigung von Mark Zuckerberg waren jetzt aus der Politik sehr heftig und ein Europaabgeordneter hat zum Beispiel gesagt, der Schutz der Demokratie stehe jetzt auf dem Spiel. Was bedeutet denn Schutz der Demokratie? Zur Demokratie gehören ja auch Grundrechte wie die Meinungsfreiheit. Demokratie bedeutet ja, dass die Willensbildung von unten nach oben erfolgt und nicht sozusagen von der Politik den Bürgern verordnet wird. Inwiefern steht der Schutz der Demokratie auf dem Spiel oder inwiefern steht vielleicht durch diese immer schärfere Regulierung des Diskurses im Netz die Meinungsfreiheit auf dem Spiel?
Naja, man hat hier also ein durchaus paradoxes Phänomen. Ja, man sagt, man will unsere Demokratie, wie sie ja immer heißt, schützen, schleift aber elementare Pfeiler dieser Demokratie, nämlich die Meinungsfreiheit. Auch hier, denke ich, muss man abschichten. Wenn man in Netzen klar oder wo auch immer klar verfassungsfeindliche, die Demokratie in Frage stellende Äußerungen hat, dann können die ja nach geltendem Recht vom Verfassungsschutz und was weiß ich was zur Kenntnis genommen werden, beobachtet werden und so weiter. Aber klar ist auch, dass die Meinungsäußerungsfreiheit als solches zum Kern der Demokratie gehört. Und meine Befürchtung ist schon ein bisschen die, dass man hier jetzt dieses abgedroschene Bild vom das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber wenn man hier zu stark in die Regulierung reingeht, möglicherweise dann auch legale Inhalte erfasst, Chilling-Effekte produziert, dann schadet man der Demokratie mehr, als man ihr nutzt.
Sie haben den Verfassungsschutz angesprochen. Der Verfassungsschutzpräsident Haldewang hat 2021 einen neuen Phänomenbereich aufgenommen, nämlich den sogenannten die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Erklären Sie mir, was ist die Delegitimierung des Staates und wann ist sie verfassungsschutzrelevant?
Also dazu folgende Einschätzung. Der Begriff der Delegitimierung ist kein Rechtsbegriff. Zumindest kein Begriff, den das Bundesverfassungsschutzgesetz oder den andere Verfassungsschutzgesetze kennen. Es ist eine, ich will nicht sagen Erfindung, aber es ist ein neuer Begriff, der hier eingeführt worden ist, um im Grunde genommen Personen leichter als nach dem geltenden Recht beobachten zu können. Das Verfassungsschutzrecht sieht vor, dass Personen vom Verfassungsschutz beobachtet werden können, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agieren und diese zu beeinträchtigen drohen. Das ist im Einzelfall durchaus nicht ganz leicht zu begründen. Was Herr Haldenwang jetzt gemacht hat, dass er unterhalb der Ebene der gesetzlichen Begriffe, die die Voraussetzungen für die Beobachtung regeln, gewissermaßen eine neue Begriffsschicht eingezogen hat, nämlich den der Delegitimierung und nur noch unter diesen Begriff dann subsumiert, weil man natürlich so die Überlegung Delegitimierung im Grunde leichter begründen kann, als die auf die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung gerichtete Handlung. Delegitimierung kann ich, da es der weichere Begriff ist, leichter bejahen, wenn ich zum Beispiel eine pointierte Kritik an der Politik, die jetzt über eine normale Kritik vielleicht hinausgeht, aber pointierte Kritik an der Politik, an Politikern als Delegitimierung bezeichne, dann bin ich bereits in der verfassungsschutzrechtlichen Beobachtungsmöglichkeit drin. obwohl ich dieselbe Äußerung oder dieselbe Verhaltensweisen nicht ohne weiteres als auf die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung gerichtete Äußerung ansehen würde. Das heißt, es ist hier schon ein gewisser Trick, ein begrifflicher Trick, der gemacht worden ist, dass man eben einen leichter subsumierbaren Begriff eingeführt hat, den der Gesetzgeber nicht kennt. Und deswegen sieht man ja auch, dass unter dem Begriff der Delegitimierung mittlerweile damals auch, ich weiß nicht, ob das heute in den aktuellen Bericht auch noch drin ist, Kritiker von Corona-Maßnahmen als Delegitimierer bezeichnet worden sind, obwohl die Kritik an der Corona-Politik natürlich, wenn sie sich im Rahmen hält, das ist natürlich immer klar, wenn nicht zum Rechtsbruch aufgerufen wird und so weiter, als zulässige Meinungsäußerung. Selbstverständlich kann ich, wenn ich sage, die Corona-Politik ist unverhältnismäßig, ist das eine zulässige Meinungsäußerung und die kann ich nicht ohne weiteres als Delegitimierung des Staates bezeichnen und für verfassungsschutzrechtlich relevant erklären. Also das ist eine problematische Entwicklung, die man nochmal aufarbeiten müsste.
Ein anderer Begriff auch von Herrn Haldenwang ist staatswohlgefährdend. Haldenwang hat gesagt, auch wenn etwas keine strafrechtliche Relevanz hat, könne es trotzdem staatswohlgefährdend sein. Was ist das Staatswohl und wie wird es gefährdet und inwieweit mache ich mich verdächtig, wenn ich das tue?
Staat, man kann, wenn man ihm das, wenn man das zugunsten von Herrn Haldenwang auslegt, kann man sagen, staatswohlgefährdend sind alle diejenigen Äußerungen zusammengefasst als Phänomen, die im Strafgesetzbuch als gegen den Staat und seine Funktionsträger gerichtete Handlungen, also Verunglimpfung des Bundespräsidenten, Behinderung von Staatsorganen und so weiter. Aber wenn ich das als Phänomen ansehe, das unterhalb der Strafbarkeitsebene, dann ist das ein unbehelflicher und juristisch nicht subsumierbarer im Grunde schwammiger Begriff, unter den ich dann doch sehr vieles fassen kann, was eigentlich Gegenstand einer zulässigen Meinungsäußerung ist. Also auch hier hat man wieder die Gefahr, dass man durch den Begriff, wie bei der Delegitimierung, letztlich durch einen scheinbar leichter subsumierbaren Begriff die verfassungsschutzrechtlichen Anforderungen, die das Verfassungsschutzgesetz an die Beobachtung stellt, unterläuft. Also das gleiche Phänomen. Man erfindet neue Begriffe und subsumiert unter diese Begriffe, obwohl es für die Subsumierung unter die gesetzlichen Begriffe nicht reicht.
Nancy Faeser, die Innenministerin, hat ja keinen neuen Begriff erfunden, aber sie hat einen altbekannten benutzt in diesem Zusammenhang, nämlich das Wort verhöhnen. Sie sprach davon, diejenigen, die den Staat verhöhnen, die müssten es mit einem starken Staat zu tun kriegen. Sie meinte wahrscheinlich das Gleiche wie Herr Haldenwang, der das etwas akademischer ausgedrückt hat. Jetzt gehört es ja früher in linken Kreisen eigentlich zum guten Ton, den Staat zu verhöhnen, wenn wir an die Texte von Anarcho-Bands oder Punk-Bands in früheren Jahrzehnten denken. Da sieht man vielleicht, wie sich die Perspektiven und die Dinge ändern, wenn man dann selber mal an der Macht ist. Lieber Herr Lindner, ich bedanke mich herzlich für dieses sehr spannende und kenntnisreiche Gespräch, Ihre Einschätzung zu diesen Fragen. Ich glaube, das ist eine Debatte, die die Gesellschaft noch sehr beschäftigen wird. Die Debatte einerseits, wie halten wir es mit der Verrohung der Sitten im Internet? Die ist ja nicht wegzudiskutieren und das ist auch ein Problem. Auch mit Desinformation im Internet, die teilweise ja auch von ausländischen Akteuren bewusst genutzt wird, um unsere Demokratie zu destabilisieren. Aber eben auf der anderen Seite auch, wie halten wir es mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit? Wie halten wir es mit dem pluralistischen Diskurs in unserem Land, der möglicherweise bedroht ist durch staatliche Regulierung, durch Zensur? Die Denkfabrik Republik 21 möchte diese Debatte auch noch etwas größer gefasst im kommenden Jahr, im vor uns liegenden Jahr unter dem Begriff Hausordnung der demokratischen Öffentlichkeit führen. Und ich freue mich, dass wir da heute einen ersten Beitrag zu geliefert haben. Herzlichen Dank, lieber Herr Lindner.
Gerne, ich darf mich bedanken für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen, zu diesem aus meiner Sicht wirklich wichtigen Thema.
Und das war die 7. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Beim nächsten Mal ist Ulf Poschardt bei mir zu Gast und ich werde mit ihm über sein neues Buch Shitbürgertum sprechen, mit dem er momentan für Schlagzeilen und Furore sorgt. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten diesen Podcast und ich würde mich freuen, wenn Sie ihn auch Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Informationen über unsere Denkfabrik finden Sie auf unserer Homepage www.denkfabrik-r21.de. Da finden Sie auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.